Hey Punks, hier funkt Roddy Dangerblatt. Winter 93, alles öde. Hab grad eine harte Zeit hinter mir. Extreme Ereignisdichte. Muss ich irgendwann alles aufschreiben und das Buch rausbringen. Als Titel schwebt mir vor Pudelskern. Holt's euch. In 30 Jahren oder so. Ach, und ich werde mich übrigens umbenennen. Ich heiße bald Rocco Schamoni. Wir sehen uns, wenn wir alt sind.
Ja, mit diesem kleinen Video wirbt der Hansa Verlag für das neue Buch von Rocco Schamoni. Gerade ist es erschienen, ein Buch über sein Leben in der Hamburger Subkultur und Underground-Szene der 80er Jahre. Pudelskern, als aus Tobias Albrecht eben Rocco Schamoni wurde. Ein, und bei ihm passt der Begriff, Tausendsasser der Hamburger Kulturszene. Rocco Schamoni ist Buchautor, Entertainer, Schauspieler, Musiker, Clubbetreiber. Und ich freue mich sehr, ihn jetzt zu Gast in der Sendung zu haben. Hallo und herzlich willkommen.
Schönen guten Tag. Ich bin bereit und stehe Rede und Antwort.
Sehr schön. Was war denn der Anlass für das Buch? Wird man vielleicht irgendwann nostalgisch und blickt zurück auf die Sturm- und Drangzeit in der Jugend und denkt, komm, jetzt machen wir ein Buch?
Nee, das ist eher weniger, denn das Buch ist ja eigentlich auch gar nicht nostalgisch und sentimental, sondern eher relativ hart und abrechnend mit der eigenen Vergangenheit. Sondern das war eher das Versprechen, das ich vor ein paar Jahren abgegeben habe, dass ich eine Trilogie rausbringe, die Freaks-Trilogie. Und der erste Teil, der vor 5 Jahren erschienen ist, hieß Große Freiheit und hatte die 60er Jahre und den Hauptdarsteller Wolli Köhler im Fokus. Der zweite Teil hieß Der Jäger und sein Meister über Heino Jäger in den 70er Jahren. Und dann habe ich mir jetzt gerade überlegt, für den dritten Teil, wir sind meine Hauptdarsteller und Protagonisten in den 80er Jahren. Und dann fiel mir irgendwann auf, dass ich und meine Freunde eigentlich ja genau in dieses Bild reinpassen, weil wer, wenn nicht wir, waren die Freaks der 80er.
Und Sie haben dafür auch auf alte Tagebuchzeichnungen zurückgegriffen. Wie ist das, wenn man so mit den Gefühlen von damals konfrontiert wird? Sie haben auch gesagt, das Buch ist ja wenig verklärend, sondern recht hart.
Ich fand die Tagebuchaufzeichnungen in erster Linie erstmal beschämend, weil mit 19 habe ich die Welt unglaublich pathetisch versucht darzustellen und habe mich sehr unglaublich gejammert und mich selbst wahnsinnig bemitleidet. Und das jetzt so zu lesen, ist schon ganz schön gruselig. Glücklicherweise ist das meiste von diesem Pathos mittlerweile von mir abgefallen und auch das Selbstmitleid ist etwas besser geworden. Insofern, es ist ein merkwürdiger Moment, wenn man sich selber so auf die Schliche kommt.
Sie sind nicht allein. Also mir ging das auch so. Ich habe früher auch Tagebuch geführt und ist auch immer alles wahnsinnig pathetisch und selbstbezogen. Ja. Manchmal auch weinerlich. Ja?
Ja, weinerlich ist das richtige Wort, genau.
Ein Eintrag in Ihrem Tagebuch 1985, will ich mal zitieren. Ich will nie erwachsen werden, ich will Leidenschaft. Hat es funktioniert?
Naja, also ein paar Jahre ging das ganz gut, aber wenn man dann tatsächlich älter wird und man verweigert sich dem Erwachsenwerden, dann gibt es irgendwann so eine Art Staueffekt, so eine Art Ruckeleffekt, weil man da nicht mehr weiterkommt und stehen bleibt. Und dieses Stehenbleiben ist zum einen schmerzhaft für einen selber, zum anderen vor allen Dingen sehr anstrengend für andere, weil dann bist du halt so ein komisch stehen geblieben, in der Zeit gestehen geblieben war. Und du musst dich irgendwann weiter bewegen und das kann man nicht ewig aushalten. Man muss diese Romantik und man muss die Jugend auch irgendwann ablegen, wenn man einfach zu alt dafür geworden ist.
Gehen wir nochmal zurück in die 80er in Hamburg damals, die Jugendzeit. Wie haben Sie die Zeit erlebt? Wovon handelt das Buch?
Das Buch handelt von Wildheit und von Grenzüberschritten und von dem Versuch, sich selber zu finden, aber dem Fakt, dass ich mich quasi bei dieser Suche nach mir selber eher selbst verloren habe als gefunden habe, weil ich mich viel zu sehr darauf verlassen habe, was andere von mir erwartet und gedacht haben und weil ich eben auch viel zu viele Substanzen eingenommen habe, die mein Lebensgefühl steigern sollten. Also wahnsinnig viel Alkohol und auch immer wieder Drogen. Und das hat mich nachhaltig zu dem Zeitpunkt damals geschrottet. Das hat meine Depression, ich habe eine relativ präsente depressive Veranlagung. Das hat die natürlich total verstärkt. Und ich habe aber gar nicht verstanden, woher diese ganzen Geister kommen. Wenn ich damals schon gewusst hätte, wie einfach es wäre, sie loszuwerden, hätte ich die Flaschen einfach vielleicht mal zur Seite gestellt. Aber das ging nicht damals.
Der Weg nach Hamburg, das war ja so als junger Mann ein Schritt in die Freiheit gewissermaßen. Der Verlag bewirbt auch ihr Buch mit dem Satz, die Dorfpunks kommen in die Stadt. Bezieht sich auf das Buch Dorfpunks, was Sie auch geschrieben haben, so Ihre Jugend in Schleswig-Holstein. Was hat Sie denn damals motiviert zu sagen, so jetzt auf nach Hamburg?
Also ich persönlich fand das Dorf zu eng für mich. Ich habe mir mehr erwünscht, ich wollte gerne Musik machen und wollte mit Kunst zu tun haben und fand Film und alles, was aus der Kunst kommt, interessant. Und da gab es enorm wenig Angebot auf dem Land und auch niemanden, den das so wirklich interessiert hat. Und alle Leute, die ich kannte, kamen zumindest aus Kiel oder einige vielleicht aus Eutin, aber eigentlich aus Kiel und vor allen Dingen aus Hamburg und aus Berlin. Also bin ich halt so schnell wie möglich dahin gezogen, wo die Leute waren, die die Kunst gemacht haben und habe versucht, daran teilzunehmen.
Sie beschreiben das am Anfang Ihres Buches, also eine ziemlich verratzte Wohnung im Schanzenviertel. Aber für Sie war das damals das Paradies, oder?
Ja, also das erste Mal in meinem Leben einen eigenen Platz zu haben, in den niemand eindringen kann, auch meine Eltern nicht, und in dem ich wirklich machen kann, was ich will, das war vielleicht für das erste halbe Jahr sowas wie die maximale Freiheit. Und Freiheit ist in so einem Selbsterkennungs- und Selbstwertungsprozess das Paradies. Ich habe das gedacht, das ist das Allerschönste, wenn das bloß für immer so bleiben könnte. Dann gab es aber auch langsam irgendwann sowas wie Alltag. Ich musste dann auch begreifen, dass ich quasi diese Wohnung versorgen muss, dass ich sie bezahlen muss, dass ich arbeiten gehen muss und so. Und dieser Alltag, der war dann das Gegenteil von dieser großen Freiheit.
Inwiefern?
Ich musste Zivildienst machen und ich wollte den Zivildienst gar nicht machen. Ich wollte nur frei sein und mich um nichts kümmern als um Musik. Und das war sehr hart, der Zivildienst. Ich musste in Finkenwerder beim Hamburger Spastikerverein machen, 18 Monate und dann auch Nachtdienst und so. Ich habe das nicht genossen, auch wenn ich mit den Behinderten eine einvernehmliche Beziehung hatte. Trotzdem war das eine harte Zeit für mich und ich habe meine neu gewonnene Freiheit sehr schmerzlich vermisst.
Sie haben es schon angesprochen, eine Musikkarriere war vorgesehen, war eigentlich geplant, war erwünscht von Ihnen. Sie sind dann auch zum Beispiel mit den Toten Hosen auf Tour gegangen. Wie war das damals?
Ach, das war wild. Anfangs habe ich das sehr genossen, weil ich die Hosen und die Zitronen so geliebt habe als Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Aber schon ab dem dritten Abend habe ich dann gemerkt, dass das Zusammensein mit den Bands wunderbar ist, aber nicht mit den Fans von den Bands, weil die wollten mich nicht. Die kannten mich nicht und wollten mich nicht. Und haben dann relativ früh angefangen, mich zu beschmeißen mit Gemüse, mit irgendwelchen Maiskolben und so.
Auf der Bühne.
Okay. Und das hält man vielleicht 1, 2, 3 Abende aus, aber dann geht es richtig ans Eingemachte, weil man trägt körperliche Blessuren davon und vor allen Dingen seelische. Wenn 2000 Leute buhen, weil sie einfach nur den Hauptakt sehen wollen und man da überhaupt nicht gefragt ist, dann ist das ein extrem demotivierendes Erlebnis.
Das kann man sagen.
Und das über ein paar Wochen auszuhalten, danach bleibt wenig von einem übrig.
Ich habe gelesen, eine Plattenfirma wollte sie zum Teenie-Star aufbauen.
Die Ärzte hatten sich aufgelöst und die Ärzte hinterließen so ein großes Loch, das für viele Plattenfirmen eine Verlockung war, dieses Loch zu füllen. Und ich war mit meiner Band mittlerweile schon relativ weit fortgeschritten und gab Live-Konzerte. Man stand auf mich, die Ärzte standen auf mich, die Hosen, die Zitronen auch. Und dann hat die Polydor angebissen und hat gedacht, okay, den Typen bauen wir auf zu dem neuen Nachfolger der Ärzte. Es gab Berichte in der Bravo über mich und Michael Holm, mit dem ich damals Mendocino gecovert habe und so. Es gab also so eine richtige große Teenie-Offensive, die mit mir gestartet wurde und die ich überhaupt gar nicht gut verkraftet habe.
Was hat das mit Ihnen gemacht?
Ich habe gemerkt, ich bin das nicht. Ich bin dafür nicht glatt genug und ich bin dafür nicht knuddelig und knautschig genug und so. Da passt da nicht rein. Ich bin nicht so biegsam und lieblich und süßlich, wie die sich das gewünscht haben. Und habe ich da auch irgendwie gegen gewehrt und zum Glück hat das nur ein Jahr gehalten. Dann war ich da aus der Mühle wieder draußen.
Und dann haben Sie zusammen mit Daniel Richter Kunst studiert.
Ja, mit Daniel Richter komme ich ja aus dem gleichen Ort. Wir sind ja beide in Lütjenburg an der Ostsee aufgewachsen und Daniel war der erste Punk bei uns. Und wir haben uns alle so ein bisschen an ihm orientiert und er hat uns über die neuen Platten und Zeitschriften und Bücher nach Lütjenburg gebracht. Mhm. Und deswegen hat unser Draht in Hamburg auch gehalten. Und als ich dann so ein bisschen orientierungslos war nach der großen Teenie-Star-Karriere und keine Lust mehr hatte auf Musik für einen Moment, da meinte Daniel zu mir, komm doch in die Kunsthochschule, da ist ein toller Professor, Werner Büttner, der ist ein guter Maler und Freund von Martin Kippenberger und Albert Oehlen und so. Das ist eine geile Kombination und vielleicht nimmt er dich ja. Und dann habe ich mich beworben bei Büttner in der Klasse von Daniel Richter und bin genommen worden und habe ich Kunst studiert.
Okay, üben Sie das noch aus irgendwie?
Ja, mein ganzes Leben ist tatsächlich Kunst und ich mache die ganze Zeit irgendetwas, was mit Kunst zu tun hat. Ich stelle Fliesen her, ich arbeite viel mit Ton. Manche Fliesen sind auch einfach nur Fliesen für Tische, manche haben merkwürdige Figuren und Muster obendrauf. Und für mich persönlich ist das alles, was ich tue, mit der Musik, mit der Schreiberei und mit dem Ton und mit dem Zeichnen, das ist alles Kunst.
Auf jeden Fall. Ich meinte bildende Kunst. Malen Sie auch Bilder oder Gemälde,
Zeichnungen? Ich zeichne eher. Mhm. Ich bin als Zeichner ganz gut, als Maler eher nicht so. Farben sind leider nicht meine Stärke, aber im Zeichnen bin ich relativ gut und deswegen arbeite ich mit Holzschnitt und mit Linol und so weiter und so fort und mit Zeichnungen und so. Das mache ich immer wieder.
Also wirklich ein vielfältiger Künstler. Sie sind Buchautor, schreiben Kolumnen für Rolling Stone, das Magazin. Sie sind Teil eines legendären Humortrios Studio Braun mit Heinz Strunk und Jacques Palminger. Sie komponieren Musik, Theaterstücke und sie machen eine Geschichte, die auch in der ARD-Mediathek zu sehen ist. Vielleicht erzählen Sie da noch mal ein bisschen was Genaueres darüber. Die Rocco Schamoni Supershow, was ist das?
Das ist eine TV-Show, würde ich es am liebsten nennen, in der ich mit meinem Manager durch Deutschland reise. Und mein Manager, Gerion Klug, versucht mir immer, weil die Abende nicht gut genug verkauft sind in den jeweiligen Städten, noch so Topstars mit aufs Auge zu drücken. Und so treffe ich dann also unterschiedliche Stars, wie zum Beispiel Charlie Hübner oder Linda Zervakis oder Joy Denalani oder aber Klaas Häufer Umlauf. Und dann gibt's lange Talkparts mit denen, also so Interviewparts, ungefähr eine halbe Stunde fast, wo ich mit denen über ihr Leben rede, ihren Werdegang, woher sie kommen, warum sie das machen, was sie machen. Und das ist manchmal tief und häufig auch amüsant. Und der Rahmen dieser ganzen Geschichte mit meinem Manager, der ist ziemlich lustig. Also es ist ein neues Format, das hat es in der Form noch nicht gegeben, eben ein fiktiver Rahmen und ein tatsächlich stattfindendes Interview. Und das kann man alles auf der ARD-Mediathek sehen unter Rocco Schamoni Supershow. Mhm. Und es hat bis jetzt extrem positive Feedbacks gebracht.
Ja, also gerne mal reinklicken auch. Sie sind jetzt 57, Sie leben nach fast 40 Jahren quasi in der Großstadt in Hamburg, wieder auch in der alten Heimat in Schleswig-Holstein. Wie kommt's?
Ich will nicht sagen, dass ich fertig bin mit Hamburg. Aber es ist, also der große Reiz der Nachtclubs, der ist für mich so ein bisschen vorbei. Ich hänge nicht mehr dreimal in der Woche an irgendwelchen Tresen rum. Das langweilt mich dann so ein bisschen. Und ich bin gerne in der Natur. Abgesehen davon gibt es hier in der Gegend, wo ich herkomme, einen Dorfkrug, den wir gerade reanimieren, der Gardendorfer Krug, mit dem wir uns stark machen. Und ich finde, dass die Idee gerade sehr spannend, auf dem Land Kultur zu erzeugen und einen Ort für Kultur aufzubauen. Das finde ich gerade spannender, weil in der Stadt habe ich das schon gemacht mit dem Pudelclub und mit diversen Initiativen, in denen ich drin bin. Aber auf dem Land sowas wieder zu erzeugen, das, da war ich bis jetzt noch nicht beteiligt und das ist gerade sehr aufregend.
Aber im Pudelclub in Hamburg sind Sie noch aktiv?
Ja, aber nur noch als Vereinsmitglied. Ich habe quasi mit dem täglichen Geschäft gar nichts mehr zu tun.
Ich nehme an, das war die Inspiration auch für den Titel oder spielt da doch Goethes Faust auch eine Rolle?
Alle Pudelbedeutungen spielen eine Rolle. Natürlich meine ich den Kern des Pudel aus Faust. Natürlich beschreibe ich aber auch dabei die Gründung des Pudeluniversums mit dem alten Pudelclub in der Schanzenstraße, Ecke Kampfstraße. Und dann am Ende des Buches eben die Gründung des neuen Pudelclubs. Also diese ganzen Pudelsequenzen und Pudelebenen spielen in dieses Buch rein.
Also bei aller Vernunft und jetzt auch in gewissen Gediegenheit, wenn ich, wie ich das so raushöre, wie viel Punk so der 80er steckt noch in Ihnen drin?
Ich war gerade beim Arzt, der hat gesagt 17,8%.
Gut, wenn man einen Arzt hat, der das ganz genau weiß.
Genau.
Ja? Herr Schamoni, unsere Gesprächspartner, die dürfen sich alle einen Musiktitel wünschen am Ende des Gesprächs. Sie haben sich Everybody's Happy Nowadays von der englischen Punkband Buzzcocks gewünscht. Warum das denn?
Ich bin quasi mit dieser Band nach Hamburg gezogen. Also die Wohnung in der Kampfstraße, in der ich quasi eingezogen bin, 86, da lief ein halbes Jahr lang nur die Buzzcocks. Das hat meine Mitbewohnerin so befohlen. Uta meinte nur Buzzcocks. Und ich habe vor allen Dingen immer wieder Everybody's Happy Nowadays gehört, weil ich in diesem Song alles finde, was ich für einen guten Punk-Song an Komposition wichtig und richtig finde. Und ich kann es jedem nur empfehlen, den mal sich reinzuziehen.
Den ziehen wir uns jetzt rein und zwar zusammen. Rocco Schamoni am Dienstag, den 23. April, ist er zu Gast in Stuttgart, am 24. in Freiburg und am 25. in Frankfurt mit Lesungen seines neuen Buches Pudels Kern. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch gleichfalls.